Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luke Herath, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 3. Juni vor einigen Monaten trat die niederländische Regierung unter der Führung des parteilosen Dick Schoof nach noch nicht einmal einem Jahr im Amt zurück. Die größte Regierungspartei, die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders, zog sich nach andauerndem Gezänk über die Migrationspolitik aus der Regierung zurück. Die drei verbliebenen Parteien, die rechtsliberale VVD, die rechtssoziale Partei NSC und die BBB, die Bauern-Bürgerbewegung, nahmen sich vor, die nunmehr geschäftsführende Regierung bis zu den angesetzten Neuwahlen am 29. Oktober gedeihlich und möglichst ohne Streit fortzusetzen. Aber schon bald zeigte sich, dass das Misstrauen unter den verbliebenen Parteien ohne die BVV nicht weniger geworden ist. Und nun trat vor 14 Tagen der amtierende Außenminister Kaspar Veldkamp überraschend zurück und mit ihm im Schlepptau auch die übrigen NSC-Minister. Somit haben wir zum ersten Mal in der parlamentarischen Geschichte der Niederlande den Rücktritt einer bereits zurückgetretenen Regierung zu verzeichnen. Was ist da um Himmels Willen geschehen? Und viel wichtiger noch, was sind die Folgen? Darüber möchte ich einmal mehr mit meinem ständigen Gesprächspartner in Sachen niederländischer Politik, Dr. Markus Wilp, Politologe und Geschäftsführer des Zentrums für Niederlandestudien der Universität Münster, hier im kleinen Studio in Gremmendorf sprechen. Hallo Markus, da sind wir wieder. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo Luke, danke für die Einladung.
Markus, skizziere uns doch mal die Ausgangslage der jetzigen Krise.
Ja, also wenn man das positiv sagen will, dann würde man festhalten können, dass die niederländische Politik uns seit Jahren mit immer wieder neuen spannenden Entwicklungen bereichert. Wenn man das ein bisschen kritischer sehen würde, dann würde man über eine Abfolge von Krisen und Skandalen sprechen, die tatsächlich dazu geführt haben, dass das politische Vertrauen sinkt und dass wichtige politische Probleme eigentlich seit Jahren auf eine Lösung warten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo man ansetzen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja hier schon des Öfteren über die Wahl im November 23 gesprochen, über dieses spektakuläre Wahlergebnis mit großen Verschiebungen, dem Wahlsieg der rechtspopulistischen Partei Vor der Freiheit mit Geert Wilders. Wir haben ja auch schon gesprochen über die lange Regierungsbildung, die voller Probleme war, die auch sehr, sehr lange gedauert hat, 7 Monate. Und dann sagt man ja, oder Hesse hat gesagt, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt. Aber das war bei dieser Regierung nicht der Fall. Der Zauber, der war ganz, ganz schnell verflogen, nämlich schon am Tag danach bei der ersten Parlamentsdebatte. Und dann haben wir eigentlich 11 Monate gesehen, in denen es eigentlich von Konflikt zu Konflikt, von Disput zu Disput geht, über Asylgesetze, über Haushaltsprobleme, über königliche Auszeichnungen sogar, über mögliche rassistische Äußerungen, über politische Fragen, weil es um Stickstoff geht oder um Verteidigungspolitik. Also das mit diesem Viererbündnis, das hat eigentlich von Anfang an nicht gut funktioniert und so blieb es auch. Das heißt, man hatte schon damit gerechnet, das wird vielleicht nicht 4 Jahre dauern. Aber dann ging es dann halt am Mitte des Jahres, Ende Mai, Anfang Juni ganz, ganz schnell. Geert Wilders hat sich überlegt, er möchte jetzt doch nochmal den Fokus noch stärker auf Migrationsbegrenzung legen und hat dann 10-Punkte-Plan vorgelegt, den die Koalitionspartner gar nicht so wahnsinnig kritisch gesehen haben. Aber die haben einfach gesagt, naja, wir haben uns ja schon auf Dinge geeinigt. Du stellst die Ministerin in diesem Bereich, dann setz doch einfach mal was um. Und das war nicht die Reaktion, die Wilders gerne wollte. Und er ist dann ziemlich wütend abgezogen und hat seine Leute aus der Regierung dann weggenommen. Und Ministerpräsident Schoof hat dann tatsächlich dann den Rücktritt seines ganzen Kabinetts beim König eingereicht.
Dieser 10-Punkte-Plan, in der Tat, das waren eine Reihe von Maßnahmen dabei, die auch bei den anderen Koalitionspartnern ja nicht gänzlich umstritten waren. Aber er hat es so formuliert, dass sie eigentlich im Grunde genommen, dass es eigentlich ein Papier war, ein Scheidungspapier war, wo er einfach provoziert hat und sagt, hier, ich mache jetzt auch mal Schluss.
Ja, genau. Und sie sollten es eigentlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, mit ihrem Blut unterschreiben, dass sie jetzt nicht mehr nach links und rechts schauen, sondern alles tun, was er jetzt von ihnen möchte, Und das ging den Parteien dann doch so ein bisschen weit. Die haben gesagt, wir haben ja schon sehr weitreichende Regeln verhandelt. Vieles wäre doch jetzt möglich, jetzt lass uns doch einfach Sachen umsetzen. Und Wilders wollte, glaube ich, tatsächlich aus dieser Koalition einfach raus, weil vieles nicht gelungen ist, weil das Regierungshandeln mühsam war in dieser Konstellation. Und dementsprechend hat er sich dann dafür entschieden, das alles zerplatzen zu lassen. Und das ist ja in der niederländischen Politik gar nicht so ungewöhnlich. Dann hat man eine demissionäre Regierung, die drei Parteien haben die Ministerposten unter sich aufgeteilt. Das ging zum Teil gut, zum Teil nicht so gut. Wir reden gleich vielleicht nochmal drüber. Und dann hat man eigentlich gedacht, das ist aber jetzt ein ganz schön langen End bis zu den Wahlen am 29. Oktober. Aber gut, die drei Parteien, die werden wohl schon irgendwie den Laden auf den Laden aufpassen und werden das alles schon so machen, wie man sich das immer vorstellt. Und dann kamen halt die Geschehnisse der letzten Wochen und tatsächlich eine Neuerung, dass eine gestürzte Regierung nochmal stürzt sozusagen. Und das ist eine neue Erfahrung.
Mal eben zurückgehen, als die Regierung dann am 3. Juni zurücktrat, haben die drei Parteien natürlich sich zusammengetan, um die fehlende Ministerposten aufzufüllen. Und man meint eben, wenn eine Partei, die immer für Konflikte gesorgt hat in dieser Koalition, wenn die rausgeht, dann werden die anderen drei gedeihlich zusammenarbeiten, wie ich es eingangs gesagt habe. Aber schon bei der Vergabe dieser Posten wurde darüber gestritten, gerade was die Migration anbetrifft.
Ja, genau. Also das hat halt einfach strategische Gründe gehabt. Also die PVV hatte das Ministerium für Asyl und Migration, Frau Faber, die ja, über die wir auch schon hier häufiger gesprochen haben, weil das eine sehr polarisierende Politikerin war. Aber das ist ein Bereich, in dem man viel gewinnen kann politisch. Also wenn man da Dinge voranbringt, ein bestimmtes Profil sich erarbeitet, dann kommt das bei vielen Wählerinnen und Wählern gut an, weil das halt in den Niederlanden eins der prägenden Themen ist.
Ja.
Und diese reifen Früchte, weil reif waren die Früchte nicht, aber diese Früchte, die man zumindest schon mal am Baum sehen konnte, die wollten eigentlich alle Parteien haben. Und das war ein bisschen bemerkenswert, dass sie sich dann nicht einigen konnten im Rahmen eines Kompromisses, dass es dann an eine Partei gegangen ist, sondern plötzlich wurde dieses Ressort in drei Teile aufgeteilt. Also jede der drei Parteien hat ein Stück dieses Ressorts bekommen. Das war natürlich dann eine bisschen komplizierte Regelung und hat dann auch gezeigt, dass nicht alle Probleme verschwunden waren mit dem Rückzug der PVV.
Nein. Das heißt also, da war schon ein Konflikt angelegt, ne? Schon durch die Aufteilung und die Streitereien, die da drumherum waren mit den drei verbleibenden
Parteien. Ja, aber wenn dann am 3. Juni morgens die Regierung zusammenbricht, dann ist ab mittags die Vorbereitung auf die Wahl. Und das überlegen alle Parteien dann sehr strategisch, was müssen wir jetzt eigentlich tun, um dann bei der anstehenden Neuwahl möglichst gut abzuschneiden. Und das hat man dann sehr deutlich gesehen.
Ja. Nun gab es dann eine geschäftsführende Regierung. In der Regel in der niederländischen Politik ist es so, dass die geschäftsführende Regierung nur noch das macht, was unbedingt notwendig ist, dass sie keine neuen Punkte mehr in Angriff nimmt und dass sie sehr vorsichtig agiert, vor allen Dingen dem Parlament gegenüber. Jetzt bei diesem Konflikt von vor 14 Tagen war es doch wieder so, dass bestimmte politische Ereignisse sozusagen dabei eine große Rolle gespielt haben, nämlich der Nahostkonflikt und das Problem mit Israel und Gaza. Das spielte eine Rolle. Und da spielt der Außenminister eine große Rolle.
Mhm. Genau, also vielleicht jetzt erstmal allgemein. Das stimmt natürlich, dass eine geschäftsführende Regierung keine großen neuen Entscheidungen treffen soll. Und gleichzeitig werden bestimmte Politikbereiche dann mehr oder weniger gesperrt. Da wird gesagt, die sind kontrovers, da arbeiten wir nicht weiter dran. Jetzt ist es in den Niederlanden ja so, dass es jetzt oft geschäftsführende Regierungen gab, die dann auch sehr lange im Amt waren, wegen der langen Regierungsbildungsprozesse nach den letzten beiden Wahlen. Das heißt, die Politik hat schon gesagt, wir können jetzt hier nicht einfach nichts tun, wir müssen schon bei vielen Fragen weiter vorankommen. Dementsprechend war das jetzt keine komplett flügellahme Regierung, aber eine, die dann eigentlich schon sich in bestimmten Bahnen bewegen sollte.
Wobei natürlich festzustellen ist, dass die PVV verkehrt will, das von vornherein gesagt hat, aber ein carte blanche kriegt über mir nicht. Wir sind raus und jetzt gilt wieder unser Wahlprogramm. Jetzt gilt wieder das, was wir uns ursprünglich vorgesehen haben. Dieser Regierungsabkommen, das sie geführt haben, war für PVV nicht mehr relevant.
Ja, genau. Und jetzt sieht man auch tatsächlich in den letzten Monaten, wie Wilders ganz schnell wieder seine Jacke gewechselt hat. Also vom Regierungspolitiker hin zum Oppositionspolitiker, der sich jetzt auch deutlich distanziert von den Geschehnissen der letzten Zeit. und immer wieder, ja, glaube ich, in der Debatte gesagt, dass man jetzt sehen kann, wenn jetzt der Erziehungsberechtigte sozusagen nicht mehr dabei ist, dass die Kinder sich jetzt streiten. Also er nimmt da schon so eine kräftige Außenposition wieder ein.
Normalerweise ist es ja so, dass derjenige, der aus der Regierung rausgeht, dass dafür verantwortlich gemacht wird und abgestraft wird sozusagen in den Umfragen und später auch in den Wahlen. Bei ihm ist das anders. Nee. Ne? Er hat versucht, eben halt die Opferrolle anzunehmen.
Ja, genau. Also seine Erzählung ist ja, dass er eigentlich ganz viel für dieses Land tun wollte, aber dass er kontinuierlich sabotiert wurde von seinen Koalitionspartnern. Und dass dementsprechend jetzt bei dieser Neuwahl er ein noch stärkeres Mandat braucht, um dann endlich die Dinge umzusetzen, die so viele Niederländerinnen und Niederländer sich wünschen. Also das ist so seine Erzählung, aber damit durchkommt, werden wir jetzt sehen, die nächsten knapp 2 Monate. Wenn so eine Regierung demissionär ist, dann kann es natürlich dennoch passieren, dass halt aktuelle Fragen aufkommen. Zum Beispiel war NATO-Gipfel in Den Haag, da wurde über Verteidigungsausgaben gesprochen. Und dann kann natürlich der Gastgeber nicht sagen, ja, das kommt uns jetzt schlecht aus, macht mal Vereinbarungen, wir verhalten uns dann in 9 Monaten dazu. Das heißt, da hat man schon versucht, bestimmte Dinge voranzutreiben. Und die Situation im Nahen Osten, die ist natürlich drängend, die beschäftigt ja auch nicht nur die niederländische Politik, sondern ist in allen europäischen Staaten ein großes Thema. Und auch in den Niederlanden wird sehr, sehr kontrovers darüber diskutiert, wie man mit der Regierung Netanyahu umgehen soll und was die richtigen Reaktionen auf deren Vorgehen sind.
Ja, nehmen wir mal die Person des Außenministers, Kaspar Veldkamp. Er hatte in den vergangenen Monaten schon häufiger seine persönliche Vision, was die Haltung der Niederlande Israel gegenüber betrifft, kundgetan. Mehrmals. Jetzt ist aber das Problem in der niederländischen Politik, dass ein Minister, dass seine Äußerungen immer abgestimmt sein muss mit der Regierung. Oder nicht?
Ja, genau. Also es gibt die Einheit der Regierungspolitik. Das heißt, wenn ein Minister was sagt, dann ist das das, was die ganze Regierung sagt. Also da muss es eine Abstimmung geben, damit die Regierung mit einer Stimme steht. Also genau. Man redet auch davon, die Minister haben natürlich eine individuelle Verantwortung für ihr jeweiliges Ressort, aber auch eine kollektive Verantwortung für die Regierung als Ganze.
Genau.
Und Kaspar Veldkamp, vielleicht müssen wir kurz zu ihm sagen, er ist ein sehr erfahrener Diplomat vor seiner politischen Karriere gewesen. Er war beispielsweise auch von 2011 bis 2015 schon Botschafter in Israel, nachher auch in Griechenland.
Er weiß, wovon er redet.
Genau. Er hat ja gesagt, man kann Israel verlassen, aber Israel verlässt einen nie. Mhm. Das heißt, er hatte da schon auch sehr gute Eindrücke von dem Land und von dem Konflikt, den es da gibt. Und er hat eigentlich seit seinem Amtsantritt als Außenminister versucht, auf die israelische Regierung einzuwirken und war dabei dann nicht sehr erfolgreich und auch zunehmend frustriert oder desillusioniert. Und im Mai ist er dann tatsächlich so ein bisschen vorgeprescht. Da hat er dann einen Brief an die Europäische Kommission geschrieben und hat gesagt, naja, wenn die israelische Regierung sich so aufstellt und eine solche Politik betreibt, dann müssen wir doch Dinge hinterfragen. Zum Beispiel gibt es ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel. Und da steht halt drin, dass halt Menschenrechte und demokratische Prinzipien geschützt werden.
Und das war offensichtlich nicht komplett mit der Regierung abgestimmt. Denn die übrigen Regierungsparteien haben immer wieder Bemerkungen gemacht, auch im Parlament, dass da eine Parlamentsdebatte stattgefunden hat, immer wieder Bemerkungen gemacht, naja, das müssen wir alles nochmal genauer uns anschauen und so weiter. Und das ist alles noch nicht abgestimmt. Das war der erste Moment, wo Kaspar Veldkamp einen Alleingang gemacht hat, die ihm jetzt vorgehalten worden ist.
Genau, da muss man sich vor Augen führen, dass die 3 Koalitionspartner des NSC, also Kaspar Veldkamp ist ein Politiker des NSC, die 3 Koalitionsparteien sind 3 sehr israelfreundliche Parteien. Also die VVD bis zum gewissen Maße, die BBB sehr stark und die PVV und Geert Wilders, die lassen nichts auf Israel kommen. Die verbieten sich jegliche Kritik an den Vorgängen, die da passieren. Und gerade die PVV-Ministerinnen und Minister haben gesagt, naja, wenn dann einer unserer Minister so einen Brief schreibt, dann möchten wir bei so einem sensiblen Thema vorher informiert werden. Ja. Das ist jetzt gar nicht so, dass sie nicht die Not der Menschen da gesehen haben, aber die haben gesagt, sowas muss man vorher abstimmen. Und da musste Veldkamp schon das erste Mal sagen, ja, das war vielleicht ein Fehler von mir, ich habe das falsch eingeschätzt, bei so einem sensiblen Thema müssen wir uns vorher zusammensetzen und dann kann eventuell so ein Brief rausgehen.
Und dann fand eine weitere Debatte im Parlament statt, am Donnerstag, den 21. August. Und auch da hat er wiederum seine Meinung und seine Vorstellung, was wie man vorgehen muss, kundgetan. Und auch da war im Parlament schon wieder zu spüren, das ist nicht abgestimmt. Und man merkte auch in der Debatte, dass einige Parteien gesagt haben, darüber müssen wir noch mal reden. Und da passiert etwas, was in der niederländischen parlamentarischen Geschichte nicht so oft vorkam. Da wurde die Debatte abgebrochen, denn am nächsten Tag tagte die niederländische Regierung. Am Freitag kommt die Regierung immer zusammen und beschließt dann das, was sie zu beschließen hat. Und dann wird am Nachmittag vom Ministerpräsidenten in einer Pressekonferenz mitgeteilt, was sie beschlossen haben. Hier war es also so, dass die Debatte am Donnerstag abgebrochen wurde und sollte, nachdem die Regierung getagt hat, am Freitag nochmal wiederholt werden. Und das ist für niederländische Verhältnisse ganz merkwürdig, weil am Freitag wird in den Niederlanden im niederländischen Parlament nicht debattiert.
Ja, und vielleicht ganz kurz zum Kontext. Also die Situation im Nahen Osten hat sich ja noch weiter verschärft durch die Geschehnisse im Gazastreifen, die Angriff auf Gaza-Stadt, im Westjordanland neue Siedlungspläne. Und da hat der Außenminister Feldkamp gesagt, so, er hat einen Brief geschrieben an die Zweite Kammer, es sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Aber er konnte dem Parlament gar nicht sagen, welche zusätzlichen Maßnahmen, weil das noch nicht abgestimmt war. Und da war er in einer ganz, ganz schlechten Position, weil er wahnsinnige Kritik von der einen Seite bekommen hat. Da wurde ihm vorgeworfen, dass er doch nichts getan hat, dass er tatenlos zuschaut, wie dieses menschliche Leid da geschieht. Und die anderen sagen, naja, wir wollen keine weiteren Maßnahmen. Und das war eine sehr polarisierte Debatte, in der er sehr stark angegriffen wurde. Und vor diesem Hintergrund ist er auch in den Ministerrat gegangen und hat gesagt, so Leute, ich muss jetzt irgendwas Konkretes aus diesem Ministerrat rauskommen. Morgen oder nach der Debatte, nach dem Ministerrat ist wieder parlamentarische Debatte. Ich muss denen irgendwas präsentieren können.
Ja, und diese Regierungskonsultation am Freitag, die haben ja sehr lange gedauert. Für niederländische Verhältnisse sehr lange. Ja. Insgesamt 7, 7,5 Stunden war die Regierung zusammen und die Journalisten warteten eigentlich darauf, endlich mal was zu hören. Und es kam nichts und es kam nichts und es kam nichts. Und nach 7 Stunden, nach 7,5 Stunden trat dann der Außenminister vor die Kamera.
Genau. Also er ist dann, im Nachhinein weiß man dann, dass er aus der Sitzung rausgelaufen ist, ohne Absprache, auch ohne Absprache mit seinen Parteikolleginnen und Kollegen, ist aus der Sitzung rausgestürmt, ist direkt vor die wartende Presse gegangen, hat gesagt, so kann ich das Amt nicht weiter ausführen, ich fahre jetzt nach Hause und werde mir meinen Entlassungsbrief schreiben. Und dann war halt die Frage, wie die anderen NSC-Ministerinnen und Minister darauf reagieren. Ja. Ich glaube, das haben auch viele falsch eingeschätzt. Ich glaube, es hat sich schon so ein bisschen angedeutet, dass Minister Feldkamp vielleicht Schwierigkeiten mit dem Amt hat und vielleicht auch nicht mehr tragfähig ist.
Er wollte
ist.
Sie vielleicht nicht, ja.
Genau. Also das war, glaube ich, das haben viele vielleicht schon kommen sehen, dass es da vielleicht einen Wechsel gibt. Aber das, was danach passiert ist, eine Stunde oder anderthalb Stunden später, dass dann alle anderen Ministerinnen und Minister des NSC gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auch. Das haben, glaube ich, hat kaum jemand vorhergesehen.
Ja, das ist ja natürlich eine ungeheuerliche Entwicklung, denn dass ein Außenminister, dass ein Minister überhaupt zurücktritt, ist in Ordnung. Das kann passieren. Und dann wird ein neuer Minister sozusagen ernannt. Die Sache kann ja weitergehen dann. Wir haben ja eine geschäftsführende Regierung. Und jetzt beschließt eine Partei, dann im Schlepptau des Außenministers alle Minister zurückzuziehen, alle Minister und Staatssekretäre zurückzuziehen und ein Kabinett, das schon zurückgetreten ist, nochmal zurücktreten zu lassen. Das ist es in der niederländischen Politik noch nie passiert.
Nee, das hat es nicht gegeben. Das hat dann auch zu sehr viel Aufregung geführt, weil man jetzt gar nicht genau wusste, wie es weitergehen soll. Es wird im Nachhinein immer gesagt, dass für den NSC, also die Partei von Feldkamp, war das nur noch der letzte Tropfen. Also die waren sowieso schon super frustriert über die Regierungszusammenarbeit. Und die haben, glaube ich, auch nicht den Sinn darin gesehen, jemand Neues als Außenminister vorzuschlagen, weil das, was die Partei wollte, die wollten eine härtere Politik gegenüber der israelischen Regierung, hätte auch eine neue Person nicht durchsetzen können. Das heißt, das hätte für die Partei nicht viel geändert. Und dann hat die Partei dann halt relativ zügig entschieden, dann sind wir jetzt komplett raus. Und niemand wusste so richtig, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich?
Ja, ja. Zunächst einmal, die erste Reaktion aus allen Ecken war unverantwortlich. Wie kann man sowas machen? Wie kann man eine Regierung 2 Monate vor der Wahl nochmal verlassen? Kann man sich nicht zusammenreißen und doch noch das Ganze durchzuführen und so weiter? Man stürzt ja ein Land ins Chaos, sage ich jetzt mal. Und das war auch die erste Reaktion der Öffentlichkeit und der veröffentlichten Meinung auch. Dann fand aber ein paar Tage später, ich muss erst dazu sagen, dann müssen natürlich wieder neue Minister gefunden werden. Das waren ja 5 Minister und 5 Staatssekretäre. Die müssen ja erstmal gefunden werden. Wer will denn 2 Monate vor der Wahl seinen gut bezahlten Job aufgeben, um für 2 Monate oder vielleicht ein paar Monate länger, die neue Regierung wird ja vielleicht auch noch ein paar Monate auf sich warten lassen, wer will denn dann seinen Job aufgeben? Das muss man doch alles mit bedenken, wenn man so etwas macht.
Ja, und das, was bedeutet das auch für die Dossiers, die auf dem Tisch liegen? Weil bis man sich da eingearbeitet hat, man ist ja sowieso kaum entscheidungsfähig, aber selbst das Wenige, was man tun könnte, setzt ja eine gewisse Sachkenntnis voraus. Ja. Und das ist natürlich sehr schwer, in so kurzer Zeit sich anzueignen.
Ja, freitags ist das passiert. Am Mittwoch waren dann Parlamentsdebatten. Und da sollte es über die staatspolitische Situation gesprochen werden. Das ist nachvollziehbar. Wenn eine bereits zurückgetretene Regierung nochmal zurücktritt und nochmal Minister gesucht wird, dann ist das ein staatspolitisches Problem. Darüber muss debattiert werden. Aber da ging es ja gar nicht drum. Es ging immer noch um Israel und Gaza. Um das eigentliche staatspolitische Problem wurde eigentlich kaum diskutiert.
Genau, also auch vor dem Hintergrund, dass die Unterschiede in Bezug auf die Maßnahmen, die die Regierungspartner sich vorgestellt hatten, ja gar nicht so riesig waren. Also konkret geht es dann darum, dass bestimmte Produkte boykottiert werden sollen, dass vielleicht bestimmte Militärexporte nicht mehr stattfinden sollen. Und da gab es eine relativ große Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern. Die Frage war dann, versucht man es erst europäisch oder dann national oder andersrum? Und das haben jetzt gerade Frau Jesselges von der VVD hat da immer wieder darauf hingewiesen, wir waren ja gar nicht so weit voneinander weg. Übrigens eine ganz merkwürdige Wiederholung der Geschehnisse damals in Bezug auf die Asylpolitik von Wilders, wo man ja auch gesagt hat, wir haben ja gar keinen riesen Streit bei diesem Thema. Ja. Also da hat man halt festgestellt, dass es vielleicht nicht notwendig gewesen wäre. Ich glaube, das war das Resümee, was viele gezogen haben. Es war ein unnötiger Vorgang, der jetzt das Land vor Probleme stellt.
Das sahen aber die NSC-Leute ganz anders.
Die sahen es ganz anders. Die haben gesagt, ja, plötzlich sagt ihr, dass wir uns so einig waren. Da haben wir am Freitag aber wenig von gemerkt. Da habt ihr euch keinen Zentimeter bewegt und uns in eine aussichtslose Situation gebracht. Also da ging es tatsächlich auch teilweise ein bisschen wütend zu. Und dieses Thema Nahe Osten bewegt natürlich viele Menschen sehr, sehr tief. Und da wurde diese Debatte, wo es eigentlich um die politische Situation gehen sollte, dann natürlich schon auch verwendet, um darauf hinzuweisen, das Problem besteht vor Ort. Wir haben immer noch, wir sind sozusagen dieser Situation noch eine Antwort schuldig. Das wurde aber nur bedingt zugelassen, dass halt tatsächlich nochmal darüber gesprochen wurde, wie jetzt die Niederlande sich gegenüber Israel verhalten sollen.
Ja. Ja, die Debatte war sehr kontrovers, hat auch sehr lange gedauert, den ganzen Tag gedauert. Und man merkte, dass der Unmut an beiden Seiten der Kammer, sowohl in der Regierung, ehemalige Regierung, als auch in der Opposition, sehr groß war. Es gab ja 2 Oppositionsparteien, die auch ein Misstrauensvotum gegen die Restregierung eingereicht hat. Und man stellt sich mal vor, dass jetzt noch mal ein Misstrauensvotum tatsächlich gegriffen hätte, dann hätten wir gar keine Regierung mehr gern gehabt.
Genau, also letztlich waren es so 2 sehr kleine Parteien, die dem auch zugestimmt haben. Aber dann wären wir wirklich in einer Situation, für die es zumindest in den Lehrbüchern erstmal keine Lösung gibt. Nein. Weil eigentlich ist es so eine demissionäre Regierung für die Amtsgeschäfte weiter, bis dann eine neue Regierung installiert wird. Und so ist es bisher auch immer gelaufen.
Ja, und da haben auch die Oppositionsparteien dann gesagt, halt, das wollen wir doch nicht machen. Ja. Denn das wäre dann wirklich unverantwortlich, wenn man sowas macht.
Also dann entsteht auch wirklich, also wir haben ja sowieso, ich habe am Anfang ja mal ganz kurz über Vertrauenswerte gesprochen und über das Bild der Politik in der Gesellschaft. Also das wäre, glaube ich, dann ein Chaos gewesen, das zu Schaden aller Parteien gegangen wäre.
Jetzt machen die beiden Restparteien, sage ich jetzt mal, VVD, die rechtsliberale VVD, und die Bauern-Bürger-Bewegung, BBB, die machen jetzt weiter, haben zusammen 32 von 150 Sitze. Bei weitem keine Mehrheit natürlich. Natürlich nicht. Wie kann das weitergehen?
Ja gut, also vorher in der Dreierkonstellation hatte man 51 Sitze, also auch keine Mehrheit. Das heißt, man ist so oder so darauf angewiesen, für die Dinge, die man voranbringen möchte, dass man Unterstützung in der Opposition findet. Man hat das jetzt beispielsweise auch gesehen. In den Niederlanden waren die Benzinpreise jetzt subventioniert und wenn man da nichts gemacht hätte, wäre Benzin zukünftig viel, viel teurer geworden. Das will man den Bürgern nicht zumuten und dann finden sich Mehrheiten, die sowas verhindern. Und jetzt ist es natürlich an den Oppositionsparteien, sich bei manchen Themen, die ihnen wichtig sind, konstruktiv aufzustellen. Also eine konstruktive Opposition zu sein, so heißt das immer. Gleichzeitig ist Wahlkampf. Und im Wahlkampf hat keine Partei die Neigung, anderen Parteien Geschenke zu machen und den Regierungsparteien Erfolge zu bereiten. Das heißt, da erwarten wir einfach jetzt in den nächsten Monaten viel politischen Stillstand.
Ja, ja. Wir haben ja jetzt im September die Jahreseröffnung des Parlaments am dritten Dienstag im September. Da muss auch der Haushalt vorgelegt werden. Der Haushalt ist jetzt gerade verabschiedet, in großen Teilen zumindest. Muss auch jetzt liegt jetzt beim Rat von State, wo dann überprüft wird, ob das alles so geht. Es muss ja da was kommen. Also die Regierung muss irgendwas vorschlagen. Und die Opposition wird darauf natürlich reagieren. Das ist völlig klar. Die Wahlen sind erst am 29. Oktober. Kann man von Stillstand sprechen.
Ja, genau. Und was den Haushalt angeht, da werden jetzt die beiden Parteien einen Vorschlag vorlegen und dann wird es die großen Haushaltsberatungen geben. Und dann, und das finde ich tatsächlich schon fast ein bisschen komisch, haben wir tatsächlich einen starken Dualismus. Wir hatten ja am Anfang dieses Kabinetts, wurde immer gesagt, wir müssen einen starken Dualismus haben, wir müssen eine unabhängige Kammer haben und da muss man seine Mehrheiten suchen. Das war während der Regierungszeit des Kabinetts Grove gar nicht der Fall. Bei den Haushaltsberatungen im April haben die Fraktionsvorsitzenden die Entscheidungen getroffen und haben der Regierung gesagt, so wird das Geld verteilt. Ja. Also weniger Dualismus geht gar nicht. Und jetzt haben wir doch wieder ganz viel Dualismus, weil jetzt muss man tatsächlich gucken, wie man im Parlament mit seinen Vorschlägen durchkommt.
Markus, was hat das Ganze für Folgen im Hinblick auf die Wahlen vom 29. Oktober? Wie werden die Leute darauf reagieren?
Ja, also es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass viele Bürgerinnen und Bürger nur noch mit dem Kopf schütteln über die Dinge, die da so in Den Haag passieren. Ich glaube, das Bild der Politik hat sich nochmals verschlechtert. Und ich glaube tatsächlich, dass auch aus der Debatte, die war polarisiert, man hat aber vielleicht doch erkannt in manchen Äußerungen, dass vielleicht jetzt mal so eine rote Linie erreicht ist. Also dass jetzt tatsächlich Dinge auch mal anders gehandhabt werden müssen als in den letzten Jahren. Und da denke ich auch sehr stark an die Regierungsbildung nach dieser Wahl. Da wurde teilweise sogar vorgeschlagen, die muss eigentlich bis Weihnachten stehen. Das wäre natürlich sehr, sehr schnell. Das sind keine 2 Monate. Aber wir haben im März 2026 Gemeinderatswahlen in den Niederlanden. Und Koalitionsverhandlungen und Wahlkampf passen nicht so ganz gut zusammen. Das heißt, da gibt es tatsächlich Druck im Kessel. Mal gucken, wie das Wahlergebnis ausfällt. Aber das ist vielleicht schon eine Lehre, die man ziehen kann und vielleicht auch ziehen sollte aus diesen Geschehnissen, dass da wieder ein bisschen mehr Verantwortung einkehren muss.
Ja, das Missliche ist in der Tat, dass im März dann die Kommunalwahlen stattfinden. Das heißt, womöglich werden die Parteien im Hinblick auf diese Wahlen, sagen wir mal, nicht allzu viel Bewegung aufzeigen. Ne? Ja. Also die Gefahr ist ja groß, dass sie dann sagen, naja, wir wollen diese Kommunalwahlen nicht gefährden für uns. Also Vorsicht, Vorsicht. Ja. Das heißt also, im Grunde genommen könnte man fast mutmaßen, dass eigentlich erst nach März richtig verhandelt wird. Ne?
Ja, also das wäre natürlich ein schlimmes Szenario, wenn man dann erst die Wahl abwartet, um der eigenen Anhängerschaft dann vielleicht auch ein paar Dinge zuzumuten. Weil, das wissen wir ja jetzt schon, egal wie das Wahlergebnis ausfällt, da wird nachher kein freudiges Bündnis entstehen mit lauter Koalitionspartnern, die das jetzt ganz prima finden, dass sie zusammenarbeiten dürfen, sondern das wird schon wieder schwierig werden, eine Mehrheit mitzubekommen. Auch wenn man sich jetzt die großen Parteien anschaut, da sind halt ganz viele Konstellationen, die problematisch sind. Und es gibt kaum große Parteien und die großen Parteien sind auch nicht wirklich groß. Das heißt, wir reden mit Sicherheit wieder über ein Viererbündnis, vielleicht ein Fünferbündnis. Ja. Und das ist natürlich schon eine Zumutung für die Anhängerschaften. Und dann ist natürlich die Sorge, wenn sich das jetzt in den Frühjahr reinzieht, dass man dann für diese Zumutungen auf kommunaler Ebene abgestraft wird.
Ja, richtig, genau. Naja, es laufen ja jetzt auch Umfragen. Bei Umfragen in den Niederlanden ist das immer so eine Sache. Wir haben ja vor der Wahl im November 23 ja gesehen, dass noch in den letzten Tagen vor der Wahl plötzlich die Umfragen gekippt sind. Mhm. Und das Wahlergebnis wurde wieder anders. Das ist ja ganz bemerkenswert. Aber trotzdem, es gibt Umfragen. Wie sehen da die Konstellationen aus?
Genau, also wir haben ja noch fast 2 Monate zur Wahl. Der Wahlkampf startet jetzt so langsam. Die Parteien bereiten sich vor, nominieren ihre Kandidaten, stellen ihre Programme vor. Das heißt, wir sind noch sehr, sehr früh. Aber ich denke, so ein paar Trends sind schon erstaunlich. Beispielsweise haben wir ja eben gesagt, dass die normalerweise die Partei, die eine Koalition platzen lässt, bestraft wird. Das sieht man in den Umfragen der PVV im Moment noch nicht. Die sind stabil bei ungefähr 20% und damit an erster Stelle weiterhin. Das finde ich bemerkenswert. Ja. Grünlinks PvdA, also die starke linke Partei, ist auch relativ konstant mit 16% knapp dahinter.
Man hätte ja fast vermuten können, dass die aufgrund der Krise, die es da gegeben hat, dass sie davon profitieren, aber das ist gar nicht so.
Nee, also die Umfragewerte sind tatsächlich sehr, sehr stabil. Die beiden Parteien werden ja jetzt auch fusionieren, das hat man alles ein bisschen beschleunigt in Anbetracht der politischen Zustände. Man hätte ja auch denken können, dass da auch so ein gewisses Momentum entsteht, das ist bisher aber noch nicht der Fall gewesen. Gut, das kann sich alles auch noch ändern, da müssen wir mal kurz abwarten. Was ich spannend finde, ist, dass die VVD, also die Partei, die 2010, 12, 17 und 21 jeweils stärkste politische Kraft war, dass die im Moment deutlich im Sinkflug ist. Die sind noch so bei 10%. Das heißt, vielleicht haben die einen fantastischen Wahlkampf. Im Moment sieht da eher vieles nach einer Wahlniederlage aus. Und die schon totgeglaubten Christdemokraten sind ein Stück weit vor der Wiederauferstehung.
Ja, und zwar gewaltig vor der Wiederauferstehung. Wenn man die Umfragen dann wirklich als Grundlage nimmt, dann sind sie mittlerweile schon fast so stark wie die Sozialdemokraten.
Genau, also sie sind ungefähr auf einem Niveau. Das hat viel damit zu tun, dass der CDA es jetzt geschafft hat, sich als sehr solide und zuverlässige politische Kraft zu positionieren. Ich glaube auch, dass der Herr Bontenball, das ist der Spitzenkandidat der Partei, dass der auch über die Parteigrenzen hinaus gewertschätzt wird mit seiner ruhigen, sachlichen Art. Also das könnte tatsächlich, im Moment sieht vieles danach aus, dass die Partei wieder aus dem Tief herauskommt, das bei den letzten Wahlen zu erkennen war.
Ja, genau. Und da ist noch eine Partei, die erstaunlich erstarkt ist. Wir haben ja gesehen, dass die PVV von Geert Wilders etwas zurückgeht. Die hatten ja 37 Sitze, sind jetzt bei 30 ungefähr. Vielleicht geht da noch was runter, das wissen wir nicht so genau. Werden wir sehen. Aber auf der rechten Seite gibt es eine Partei, die im Aufschwung ist.
Ja, 21. Eine Partei, das ist eine Absplitterung aus dem Forum für Demokratie. Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber da gab es damals einen großen Streit. Und Joost Eerdmans ist so das Gesicht der Partei. Der war vorher schon lange in unterschiedlichen Parteien aktiv. Und der hat immer gesagt, was uns eigentlich fehlt, ist eine anständige rechte Partei.
Und aber anständig im Sinne von durchaus staatstragend, nicht polternd wie bei der PVV, demokratische Partei, auch eine Partei, die im Parteitag abhält, die auch Mitglieder hat und so weiter. Die wollen das sauber machen.
Genau, also die hat gesagt, so Parteien wie VVD und CDA, die haben kein ordentliches rechtes Profil und PVV und Forum für Demokratie kann man nicht wählen, weil da halt so viele Dinge mit dabei sind, die einen abstoßen. Also man braucht halt sozusagen eine verantwortungsbewusste rechte Partei. Das hat in den ersten Jahren, ist noch eine relativ junge Partei, nicht so ganz gut geklappt. Er sitzt jetzt auch alleine im Parlament. Aber in Anbetracht der Geschehnisse der letzten Monate ist die Partei ganz stark im Aufschwung. Und dazu trägt auch bei, Wilders hatte eine sehr beliebte Staatssekretärin, Frau Kunradi. Genau. Die hatte er ins Justizministerium gepackt. Und Kunradi hat tatsächlich nach Auffassung vieler Bürgerinnen und Bürger einen richtig guten Job gemacht. Gerade beispielsweise, was die Situation in den Gefängnissen angeht, hat sie sich sehr, sehr dafür eingesetzt, dass da mal Verbesserungen kommen, hat sich auch offen gegen Wilders aufgelehnt, was man eigentlich nicht tut, wenn man von der PVV angewiesen wird, und war sehr, sehr beliebt. Und sie hat sich entschieden, dass sie halt ihre Verbindung zur PVV abbrechen will und dass sie jetzt mit auf die Liste von Ja 21 will. Ja. Und das hat der Partei in den Umfragen deutlich geholfen, weil das ein bekanntes und beliebtes Gesicht ist.
Das könnte später nochmal bei der Regierungsbildung eine Rolle spielen. Das ist gar nicht auszuschließen.
Nee, genau. Und also das sind halt dann vielleicht die großen Gewinner. Also wir werden wahrscheinlich wieder so 14 bis 16 Parteien haben, die es ins Parlament schaffen, so nach aktuellem Stand. Und wir haben ja jetzt auch schon mehrfach über den NSC gesprochen. Also das ist die Partei, die wahrscheinlich die größten Verluste haben wird. Die haben ja beim letzten Mal noch 20 Mandate bekommen, also so ungefähr 12%. Und aktuell muss man sich die Frage stellen, ob sie überhaupt noch wieder ins Parlament kommen.
Ja. Ein Sitz, vielleicht zwei Sitze. Genau. Oder vielleicht auch gar keinen Sitz. Das kann auch durchaus sein. Und das Komische ist, das ist auch noch nicht ganz so bekannt gewesen, aber jetzt die NSC hatte dieses Wochenende Parteitag. Und auf dem Parteitag ist eine Resolution vorgeschlagen worden, oder besser gesagt, der Vorstand soll abgewählt werden. Und das ist staatspolitisch ein großes Problem, denn wenn der Vorstand abgewählt wird, kann keine Liste für die zweite Kammer eingereicht werden. Es müssen immer die Vorstände der Parteien die Listen für die zweite Kammer einreichen. Wenn jetzt dieser Vorstand abgewählt wird, kann es sogar sein, dass der NSC überhaupt nicht daran teilnehmen kann. Und das wäre natürlich eine Bankrotterklärung für eine Partei, die mal angetreten ist, die niederländische Politik zu erneuern.
Ja, und wir sind ja wirklich, also in all diesen Entwicklungen vergisst man ja manchmal den zeitlichen Horizont. Also vor gut 2 Jahren ist diese Partei gegründet worden und alle haben gedacht, das ist jetzt die starke politische Kraft der Mitte für die nächsten Jahre. Und jetzt sind wir 2 Jahre weiter und die Partei muss wirklich um ihre Existenz bangen. Also es ist alles sehr, sehr schnelllebig in Den Haag.
Ist alles sehr schnelllebig und wir hätten uns ja nicht für möglich gehalten im Sommer, dass wir nochmal zusammenkommen, jetzt um eine weitere Regierungskrise zu besprechen. Wir werden uns in den nächsten Monaten im Oktober nochmal 2-mal treffen. Einmal vorher wollen wir die Parteiprogramme der zur Wahl stehenden Parteien einmal Revue passieren lassen. Nicht alle Parteiprogramme, aber die wichtigsten Player werden wir behandeln, auch nicht alle Themen, aber eine ausgewählte Zahl von Themen, damit man ungefähr einordnen kann, wo die Parteien stehen. Und dann werden wir uns nach der Wahl, am Tag nach der Wahl nochmal sehen, Markus, um dann das Wahlergebnis zu analysieren. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant, darüber zu reden und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder.
Ganz bestimmt.
Liebe Zuhörer, das war's für heute. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.